Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 53, die Stoa, Autonomie und KI, ein Gespräch mit Markus Rüther. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Heute gibt's wieder eine Dialogfolge, allerdings sind wir heute nur zu zweit, wobei ich das nur natürlich in Anführungsstriche setze, weil ich mich super freue, dass wir einen ganz tollen Gast heute da haben, nämlich Markus Rüther. Hallo Markus erstmal.
Ja, hallo Alex.
Ja, eigentlich wollten wir das Gespräch zu dritt machen. Die Anne hätte sich auch sehr gefreut, mit dabei zu sein. Ich soll dich auch schön grüßen, aber die Anne ist heute an die Kinder gebunden, weil die nämlich krank sind und leider niemand anders da ist, der die Care-Arbeit übernehmen kann.
Ja, wir beide nehmen das dann als Übung in Gelassenheit, denke ich.
Genau, so ist das. Ja, so, also erstmal total schön, Markus, dass du dir die Zeit nimmst. Und das ist ja ein Wiedersehen, ne? Weil gerade Leute, die sich mit der Stoa beschäftigen, werden dich auf jeden Fall kennen als den ehemaligen Mithost von dem Stoiker-Podcast, den du zusammen mit Ralf und Tobias gemacht hast. Und ja, da kann man auch nur sagen, nochmal danke für das, was ihr da gemacht habt. Das ist ja etwas, was immer noch runtergeladen wird und von vielen Leuten, glaube ich, auch etwas Tolles angesehen wird. Aber du hast ja mittlerweile auch andere Dinge in deinem Leben noch angefangen. Und vielleicht können wir es so machen, dass du dich nochmal kurz vorstellst, und zwar in zwei Perspektiven. Einmal für die, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du? Und für die, die dich schon kennen, was hast du eigentlich seit dem Stoiker-Podcast gemacht? Und warum können wir uns heute hier über Autonomie und KI unterhalten?
Ja, sehr gerne. Also vielen Dank erstmal auch nochmal für die Einladung. Das ist ja ein Wiedersehen. Du warst bei uns seinerzeit im Podcast und jetzt darf ich einmal bei euch sein. Ja, du hast es schon gesagt. Also in meinem Privatleben habe ich mich eine lange Zeit einfach mit der antiken Stoa auseinandergesetzt und ausführlich auseinandergesetzt und dann sozusagen als eine Dienstleistung habe ich den Stoiker-Podcast mit dem Ralf und dem Tobias zusammen gemacht. Das ist dann irgendwann ausgelaufen und das haben wir dann sozusagen beendet. In dem Sinne darf ich vielleicht sagen, bin ich ganz froh, dass ihr so ein bisschen den Stachelstab da jetzt weiterführt, auch vorher schon, aber jetzt natürlich noch ausführlicher, glaube ich, wahrgenommen werdet und da im Stoiker-Podcast oder in eurem Podcast etwas dazu macht. Ich beschäftige mich sozusagen privat mittlerweile mit der Stoa, mache das aber sozusagen nicht mehr öffentlich. Was ich aber öffentlich mache und was meine Profession ist, ich bin Wissenschaftler und zwar am Forschungszentrum Jülich und dort an einem ganz wunderbaren Institut, das sich mit Ethik der künstlichen Intelligenz und Neuroethik auseinandersetzt. Und das bringt mich, glaube ich, heute hier hin. Und was mich interessiert, auch im Zusammenhang mit der Stoa, ist vor allen Dingen, wie die eigentlich mit Technologie umgegangen sind. Natürlich hatten die noch kein Internet und natürlich hatten die auch noch kein TikTok oder Ähnliches. Aber Technologie ist ja all dasjenige, wenn man es sehr weit fasst, was unsere Tätigkeiten ersetzen soll für einen bestimmten Zweck. Und diesen Zweck können wir ja gleich nochmal ein bisschen genauer ausführen. Also auch das Pferd, das an einem Flug steht oder die Brille, die wir aufhaben, ist eine Form von Technologie, die wir haben. Mhm. Und mich interessiert einfach sehr, wie die Stoiker dazu stehen. Und das hoffe ich heute von dir zu lernen und von deiner Community zu lernen. Und im Gegenzug versuche ich ein bisschen über KI den Überblick zu schaffen.
Ja, wir haben ja auch vom Titel her auch nochmal gesagt, dass wir auch das Thema Autonomie damit verknüpfen wollen, ne? Autonomie und KI als ein Technikbeispiel. Und da hast du ja, glaube ich, auch einen sehr besonderen Blick drauf, ne? So die Frage, was passiert eigentlich mit unserer Autonomie, wenn Technik ins Spiel kommt, ne?
Ja, vielleicht muss man kurz nochmal ausholen, was künstliche Intelligenz eigentlich ist, oder wollen wir das schieben und erst was zu Autonomie machen, was denkst du?
Nee, erzähl doch mal einfach, das ist ja noch so ein bisschen so auch die Einführung, ne? Inwiefern verbindet sich Autonomie mit Technologie über den Begriff der KI vielleicht auch?
Ne? Also erstmal ist es, glaube ich, wichtig festzuhalten, dass wir an Technologie nicht vorbeikommen. Das heißt, auch der größte Skeptiker von Technologie wird sie im Alltag verwenden, sei es zum Beispiel auch einfach passiv, ne? Wenn man Behördengänge oder Ähnliches macht. Da kommt man einfach irgendwie nicht drum rum, wenn man im Auto sitzt und sei es nur als Beifahrer. So, und jetzt gibt es ja das, was in den Medien mit diesem Etikett KI oder künstliche Intelligenz benannt wird. Und mittlerweile ist das ja auch ein Terminus, der überall irgendwie draufgeklebt wird, auch zu Werbezwecken. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, recht gut, wenn man sich kurz darüber einmal im Klaren ist, was das eigentlich heißt. Denn auch ein Taschenrechner ist eine Form von künstlicher Intelligenz. Aber irgendwie ist es nicht das, was wir im Kopf haben, wenn wir heute über künstliche Intelligenz reden. Und es gab da ein sehr einschneidendes Erlebnis, von dem ich aber kurz berichten kann. Nicht von mir, sondern sozusagen in der breiten Öffentlichkeit, wo ein neues KI-Modell vorgestellt wurde. Und das war 2016, das AlphaGo-Modell. Mhm. Und Go ist ein Spiel wie Schach, unlängst komplexer, ja, und da sind bisher alle KI-Modelle daran gescheitert, also das mit der Fähigkeit von Menschen aufzunehmen. Und dieser Lee Sedol, gegen den jetzt AlphaGo angetreten ist, der war, glaube ich, 14- oder 15-facher Weltmeister und ich glaube zu seiner Zeit einfach sowas wie der Roger Federer zur besten Zeit im Tennis, also nahezu unschlagbar, wenn er überhaupt mal geschlagen wurde, kann man sich ja mal nachschauen. Also jedenfalls jemand, der das Spiel in außerordentlich guter Weise beherrscht hat. Mhm. Und AlphaGo ist jetzt nun gegen ihn angetreten und niemand hat ernsthaft damit gerechnet, dass dann dieser Computer dann gegen ihn gewinnen kann. Und der hat ihn wirklich geschlagen. 4-1 und sehr klar eben auch geschlagen. Und Lee Sedol hat danach gesagt, das ist jetzt sozusagen die Randanekdote, ich höre jetzt mit Go auf. Ja, also muss man sich vorstellen, Roger Federer hört auf einmal mit Tennis auf, weil er sagt, ich kann diesem Spiel nichts mehr geben. Ja, also das macht jetzt die KI. Und jetzt fragt man sich, ist da einfach mehr Rechenpower reingeflossen in AlphaGo? Was ist eigentlich das andere an zum Beispiel AlphaGo im Gegensatz zum Beispiel, was einige noch kennen, Deep Blue? Das war ja der Schachcomputer, der Kasparov, ich glaube, 97 geschlagen hat. Mhm. Ja, und zwischen 97 und 2016 ist viel passiert und nicht nur Rechenleistung und Big Data, sondern auch eine andere Technologie. Und diese andere KI-Technologie basiert auf selbstständigem Lernen. Das heißt, anders als bei Deep Blue, dem man dann einfach die Schachpartien dieser Welt aus Büchern gegeben hat und der dann mit Hilfe von Such- und Bewertungsfunktionen irgendwie ausgerechnet hat, das ist jetzt der wahrscheinlichste Zug, gegeben den Daten, die man mir gegeben hat, gewertet hat, ist AlphaGo nicht nur mit diesen Büchern gefüttert worden, sondern auch mit Trainingssessions, indem man dann gegen andere Menschen oder eben auch gegen sich selbst gespielt hat. Man nennt das dann trainiert. Und anhand dieser Trainings und insbesondere auch an Fehlleistung, denn solche Computer lernen durch Fehlleistung, also wenn etwa ein Ziel nicht erreicht wird, zum Beispiel die Gegner zu schlagen, hat er sein System immer wieder angepasst. In Informatik Sprech nennt man das Backpropagation. Das bedeutet, man kriegt irgendwie einen Input von außen, oh, das ist falsch gelaufen und dann, wie ähnlich wie wir das beim Lernen machen, stellt man was um und sagt, ach, so hat es nicht funktioniert, mache ich es anders. Und man kann sich vorstellen, wenn es dann Millionen oder Milliarden von Trainingssessions gibt, die man dann auf so großen Computern ablaufen lassen kann, um so ein System zu trainieren, wird das einfach unglaublich gut und kann auch Spiele gewinnen, die dann Deep Blue, weil er sie nicht kannte, nicht gewinnen kann. Und das hat einfach für eine Explosion in der Leistung von künstlicher Intelligenz gesorgt. Und diese Art von selbstlernenden Systemen gibt es in verschiedener Weise. Die lehnen sich dann häufig auch an Lernverhalten von Kindern an. Also das ist sowas wie Supervised Learning, hat vielleicht schon einmal gehört. Das ähnlich, als wenn die Eltern dann sagen, was richtig und falsch ist. Man kann das halt unsupervised machen, ohne Eltern. Oder man kann das reinforced machen. Das ist dann zum Beispiel so zu Roboter, die man manchmal im Fernsehen sieht, die irgendwo gegenlaufen und dann kriegen die ja den Befehl, okay, das Ziel nicht erreicht, also muss ich vielleicht den Fuß noch ein bisschen höher nehmen oder sowas, ja. Also diese Art von Lernsysteme gibt es ähnlich wie bei Menschen und die sind ungleich leistungsfähiger. Und das steckt sozusagen in diesen neuen Systemen drin.
Ist da eine direkte Linie dann zu ChatGPT und den anderen Modellen von heute, den LLMs, die wir dann alle jetzt so gerade so kennen? Oder ist da noch für dich ein großer Unterschied?
Ja, das ist so von der grundlegenden Technik ähnlich. Das sind ja Large Language Models. Da ist die Datenbasis noch ein bisschen anders. Aber im Wesentlichen ist das Training eben auch selbst basiert auf diesen drei Lerntypen, die ich eben gerade beschrieben hatte. Also ähnlich wie Menschen und Menschenkinder, aber wir ja auch lernen dann solche Systeme eben auch und sind dann in einer besonderen Weise auch lernfähig. Bei ChatGPT ist es ja dann auch so, dass die Eingabe, die ich mache, dieses System anhand dieser Eingabe dann eben auch lernt, also mittels Backpropagation. Ach, die Antwort hat jetzt dem Markus nicht so gefallen. Beim nächsten Mal mache ich das vielleicht ein bisschen freundlicher oder gebe die Informationen raus, die für Markus hilfreicher sind, gemessen an den Fragen, die er beispielsweise schon gestellt hat. Und das ging so vorher nicht, ne? Also über Lernen, über Trial and Error, so wie man das nennt. Mhm. Und das macht diese Systeme so leistungsfähig, aber eben auch für unsere Gesellschaft und für den Einzelnen unglaublich herausfordernd. Mhm. Und im Recht und in der Ethik hat man sich schon sehr lange diesem Thema, also sehr lange ist jetzt übertrieben, aber einige Jahre schon diesem Thema angenommen und so ein paar Schwerpunkte versucht zu bilden, wozu eben auch Autonomie gehört.
Jetzt gibt's ja in dieser ganzen Diskussion, glaube ich, noch so einen wichtigen Punkt, der dann vielleicht auch so die Brücke nachher zur Autonomie schlägt, nämlich, dass man ja so am Anfang immer künstliche Systeme gebaut hat, die irgendwelche Spezialkompetenzen hatte, wie kann gut Schach spielen oder kann gut Go spielen. Aber die können dann viele andere Dinge nicht gut. Bei den LLMs, die wir jetzt heutzutage haben, haben wir so den Eindruck, die können relativ viele Dinge irgendwie ganz gut. Ja, man gibt ja jetzt auch neue Studien, die dann aufzeigen, auch nicht alles und das bricht auch zusammen ab unter bestimmten Rahmenbedingungen und so weiter. Aber da kommt ja sowas, was man dann so eine generelle Intelligenz nennen würde, ne? Wo wir dann so das Gefühl haben, oh, da entsteht jetzt was, wo Leute ja auch Angst haben, das könnte uns als Menschen ersetzen, so gedanklich. Mhm. Ne? Und da kommt ja natürlich dann auch die Frage rein, können die nachher sowas wie einen eigenen Willen oder Bewusstsein entwickeln? Und dann kommt ja die Frage, Autonomie, ne? Dann sind wir schon bei Terminator, so nach dem Motto, haben die dann nicht irgendwann eigene Pläne und so. Mhm. Das ist so eine Stoßrichtung, die dich da auch beschäftigt, auch zum Beispiel zum Thema Ethik, wenn man so ein Ding wie ein Auto fahren lässt, das eben autonom fährt, das muss ja dann auch Entscheidungen treffen und dann kann man ja auch sagen, kommt das Auto in den Knast, weil es die falsche Entscheidung getroffen hat und solche Sachen.
Ja, interessant. Ja, natürlich. Das spielt eben in der Ethik der künstlichen Intelligenz eine Rolle. Und ich glaube, das Erste, was du angesprochen hast, ist ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich, dass KI-Systeme ganz unterschiedliche Funktionen haben können. Und das, was ich jetzt gerade vorgestellt habe, nämlich AlphaGo, hat eine sehr spezialisierte Funktion, nämlich nur Schach spielen. Das konnte jetzt keine Einkaufslisten schreiben oder ähnliches. Mhm. Hat halt nur Schach gespielt. Und ChatGPT, Gemini, Claude und all diese anderen LLMs von den großen Firmen, die zeichnen sich daraus aus, dass sie verschiedene Funktionen übernehmen können. Mhm. Genau wie du gesagt hast. Und vielleicht ist es auch hilfreich, sich kurz mal so Gedanken darüber zu machen, welche Funktionen oder Ziele, könnte man sie ja auch nennen, solche Dinge haben. Denn man könnte ja auch einfach denken, naja, warum braucht man die überhaupt? So künstlich intelligente Systeme. Man kann dann natürlich versuchen, Dinge besser zu verstehen. Also Thema Bildung, ne? Also Vokabeltrainer, aber auch für die LehrerInnen da draußen eine Unterstützung für individualisiertes Lernen, dass es eine Rückmeldung gibt, wann SchülerInnen etwas brauchen, das Erkennen von Zusammenhängen oder Mustern im Röntgen. Ist tatsächlich irgendwie so Röntgenbilderanalyse, ist ein klassischer Fall. Vorhersagen, Klimamodelle und KI generieren und Produktivität, zum Beispiel von Bildern oder Text, ChatGPT. Mhm. Entscheidungshilfen, also Netflix, ausgehend von ihren Präferenzen, empfehlen wir Ihnen folgendes Video oder ähnliches. Oder auch den sozialen Austausch. Also einige kennen vielleicht die App Replika, die sozusagen einen Freund simuliert oder Coach, je nachdem, wie man sie einstellt, mit der man sich austauschen kann. Also ganz viele verschiedene Funktionen von künstlicher Intelligenz. So, und wenn etwas so umfassend ist, und ChatGPT kann viele dieser Dinge ja übernehmen, nicht alle, und manche spezialisierte Apps manche Dinge eben besser als ChatGPT. Also ChatGPT ist ein brauchbarer Freund vielleicht für einige, aber Replika macht das noch ein bisschen besser. Also zitiere mich aber bitte nicht so, als hätte ich gesagt, dass es brauchbar ist und dass es wirkliche Freundschaft ist, sondern es ist verschritten, es ist ein ethischer Problemfall. Und wenn wir jetzt all diese Funktionen haben, können wir so über diese ethischen Herausforderungen reden und sortieren und das würde ich kurz machen und dann kommen wir zur Autonomie, weil wir dann die Autonomie verortet haben in diesem ganzen Kosmos. Also sehr grob gesagt, das sage ich häufig meinen Studierenden, wenn ich darüber Seminare halte, gibt es bei den ethischen Herausforderungen welche, die individualethisch sind und welche, die sozialethisch sind. Und individualethisch sind all diejenigen, die mit der einzelnen Person, also mit mir zu tun haben. Also die Herausforderungen oder auch Vorteile, die sich über den einen mit dem Einsatz oder unter der Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz ergeben. Welche sind das in individualethischer Hinsicht? Naja, die Herausforderungen, die manche sehen, ist zum Beispiel die Depravierung von Fähigkeiten. Also manche Fählichkeiten finden
man verliert, ne?
Ganz. Bitte?
Fähigkeiten, die man verliert dann, ne? Weil man
ja, zum Beispiel. Nicht, ne? Also es gibt ein Buch von Cheryl Turkle, Alone Together. Und man muss die These nicht teilen, aber das ist eine so ein Bedenken, was viele haben, dass insbesondere die Nutzung von sozialen Medien, die ja auch KI-optimiert sind, dazu führt, dass wir nur noch oberflächliche Beziehungen führen. Also die Fähigkeit zu tieferen Beziehungen zum Beispiel verlieren. Eine andere Form ist Diskriminierung, also die Ungleichbehandlung von eigentlich Gleichem oder die Ungleichbehandlung aufgrund bestimmter Merkmale, die Menschen haben. Wiederum andere ist, dadurch, dass künstlich intelligente Systeme viele unserer Dinge oder unserer Handlungen ersetzen, vielleicht auch sinnstiftende Handlungen von uns ersetzt werden. Ja, also wir suchen das Gedicht zum Geburtstag unserer Freundin nicht mehr selber aus, sondern lassen es ChatGPT schreiben oder vielleicht auch nur einen Teil davon schreiben. Und dann ist ja auch die Frage, fehlt das nicht, fehlt da nicht etwas? Ja, ist das sozusagen das Schenken oder sich bemühen für jemand anderen nicht eigentlich eine sinnstiftende Handlung, die da auch verloren geht? Also das sind die drei Aspekte, die man diskutieren kann. Also Diskriminierung, Depravierung von Fähigkeit und Sinnstiftung. Und in diesem Kosmos der individualethischen Fragen gehört eben auch Autonomie. Und da kommen wir gleich dazu. Einmal um das abzurunden, die sozialethischen Varianten noch. Also man könnte ja denken, dass künstliche Intelligenz zur sozialen Ungleichheit führt, weil manche Leute haben da einen Zugang und andere nicht. Es ist halt sehr teuer, einen Pro- oder Genius-Zugang zu ChatGPT zu haben. Und nicht jeder hat einfach das Geld im Monat. Oder eben auch bei manchen Firmen können sich das leisten oder manche Dinge leisten, die andere nicht haben und haben dadurch einen Wettbewerbsvorteil. Verantwortungslücken, das hast du gerade angesprochen. Wie ist das eigentlich, und das müssen wir als Gesellschaft ja klären, wenn so ein Auto irgendwo vorfährt, also ein selbstfahrendes Auto, wer ist dafür verantwortlich? Das Auto, der Fahrer, derjenige, der das Auto hergestellt hat, die Aktionäre, die die Firma unterstützen, wer auch immer, ja. Und dann gibt es noch Szenarien, die etwas mit dem moralischen Status dann zu tun haben. Wenn künstliche Intelligenz so leistungsfähig ist und wenn es stimmt, dass viele unserer Merkmale, die Menschen zu Menschen machen, auch von KIs übernommen werden, wäre es irgendwie nicht wirklich gerechtfertigt, diesem KI-System andere Rechte zuzusprechen. Oder man könnte, wenn man es nicht ganz jetzt so hart formuliert formulieren möchte, sagen, naja, also Tierrechte sind ja keine Menschenrechte, aber Tiere haben immerhin Rechte, die unterschieden sind von Sachenrechten. Müssten wir dann KI nicht zumindest auch diese abgestuften Rechte irgendwie zusprechen? Sind das mehr als Sachen? Hängt eben dann auch damit zusammen, wie man das Verhältnis zwischen Mensch und KI rechnet. Und das letzte große Sozialthema, was wir haben, ist das der Superintelligenz. Also wenn die Intelligenz uns übertrifft. Wie ist das eigentlich? Wie gehen wir damit um? Am besten vorher schon. Und wann wird das eigentlich der Fall sein? Und wie können wir das verhindern, zumindest eine negative Auswüchse, also dieses Terminator-Szenario?
Die Singularität.
Ja, genau. Die Singularität, also der Moment, in dem die allgemein künstliche Intelligenz höher oder leistungsfähiger ist als die menschliche Intelligenz und dann nicht genau zu sehen ist, was dann passiert. Aber viele haben dann eher so Doomsday-Intuitionen. Das sind so die Themen, die einem in der Ethik rumtreiben, also individualethische Themen, sozialethische Themen. Ich habe die jetzt ein bisschen aufgeteilt und das, was wir reden wollen, ist ja die Autonomie.
Genau, ne, die Frage, was macht eigentlich der Gebrauch von Technik im weitesten Sinn und wenn man Technik jetzt eben denkt bis zu den KIs mit unserer Autonomie, ist das etwas, was uns autonomer und glücklicher macht oder ist das etwas, was Autonomie und Glücklichsein und Sinnstiftung eher bedroht. So, ne? Da hast du ja auch vorhin schon so ein paar Aspekte da anklingen lassen. Und das ist ja auch, sag mal, die Perspektive, wo man, glaube ich, mit einer Lebensphilosophie auch eine Überschneidung finden kann, weil in der geht es ja darum, dass wir ein gutes, erfülltes und in gewisser Hinsicht glückliches Leben führen, ne, in dem Autonomie auch eine Rolle spielt. Da können wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ne? Aber da Autonomie ja auch jetzt nicht unbedingt ein Begriff ist, der so total easy ist, ne, da kann man sich ja vieles reindenken. Vielleicht erzählst du auch nochmal, du hast ja eine bestimmte Definition von Autonomie, mit der du arbeitest, ne, die wir uns dann vielleicht genauer angucken können.
Ja, das ist nicht meine, aber das ist eine, die aus einer bestimmten Tradition steht und stammt. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, die transparent zu machen. Und zwar ist es die liberale Tradition des englischen Empirismus, aber nicht nur von David Hume, John Locke und in neuerer Zeit von Philosophen wie Ronald Dworkin oder Joseph Raz. Oder wenn man noch aktueller werden will, von Susie Kilmister, nicht zu verwechseln mit einem anderen Kilmister, der, glaube ich, der Sänger einer Rockband ist. Also Susie Kilmister ist eine Philosophin, die etwas über Autonomie und insbesondere in dieser liberalen Tradition geschrieben hat. Und diese Tradition unterscheidet sich von anderen Traditionen, dass sie vor allen Dingen ein prozedurales Verständnis von Autonomie hat. Das heißt, man nennt bestimmte Kriterien, die vor allen Dingen eher so prozessual und nicht inhaltlich sind. Also nur sozusagen für die Philosophie-Nerds da draußen, es gibt auch eine inhaltliche Autonomiekonzeption, die zum Beispiel von Immanuel Kant stammt. Bei Kant ist es, ich formuliere sehr einfach jetzt so, dass Autonomie, also Selbstbestimmung, auch an inhaltlichen Kriterien gebunden ist. Das heißt, bei Kant kann nur derjenige autonom sein, der auch moralisch angemessen handelt. Das heißt, wenn wir ein moralisches Monster sind, dann sind wir nicht nur ein moralisches Monster, sondern wir haben auch nicht autonom, bei Kant heteronom gehandelt. Das kann man kritisieren, also nicht das moralische Monster sein, sondern diesen engen Zusammenhang zwischen Autonomie und Moral. Und diese liberale Tradition setzt nicht darauf. Also das ist so diese Abgrenzung, die man vielleicht noch vor Augen haben sollte. Und es gibt verschiedene Kriterien jetzt in der liberalen Tradition. Und das sind im Wesentlichen drei. Also wenn man sagt, dass jemand selbstbestimmt und autonom ist, dann denkt man, jemand ist mehr oder weniger authentisch. Authentisch ist also das erste Kriterium und es bedeutet, in Einstimmung mit den eigenen Werten zu leben. Also wenn jemand möglicherweise irgendwas tut, also mit äußeren Maßstäben und die übernimmt, dann würden wir sagen, vielleicht macht dich das glücklich, aber sehr selbstbestimmt ist das nicht. Ja, du solltest doch eher in Einklang mit deinen Werten leben, zumindest dann, wenn du selbstbestimmt werden willst. Das zweite Kriterium neben Authentizität ist Optionalität. Also wir würden kaum jemanden selbstbestimmt nennen, wenn er nur eine einzige Option hat in seinen Entscheidungen. Ja? Dann würden wir sagen, ja gut, vielleicht ist das authentisch, aber autonom, dafür reicht es noch nicht. Dafür musst du ja unter mehreren Optionen wählen können. Ja? Zu viele ist vielleicht auch nicht gut, ja? Aber jedenfalls mehr als nur eine. Und das dritte Kriterium ist, dass man nicht nur authentisch und Optionen haben sollte, sondern dass man auch frei von inneren und äußeren Zwängen sein sollte. Also jemand, der möglicherweise authentisch ist, Optionen hat, aber sozusagen von diesem inneren Drang, also der Wert hat zum Beispiel bei Goethe, ja, den würden viele vielleicht nicht als sehr autonom oder selbstbestimmt sehen, weil er eher so ein sprunghafter Romantiker ist, nicht Stumme und Dränger ist, ja, der sich sozusagen beherrschen lässt von seinen Gefühlen. Also nicht, dass das kein gutes Leben ist, aber jedenfalls würden viele das nicht gerade im Einklang mit Selbstbestimmung sehen und insbesondere jetzt mit dem Freisein von inneren Drängen. Und das Zweite, was aber zu diesem Kriterium dazu ist, die Freiheit von äußeren Zwängen. Also wenn jemand meinetwegen eine Pistole an den Kopf hält und dann sagt, du musst uns nicht anders handeln, dann scheint das auch nicht sehr, fühlt man sich auch nicht sehr selbstbestimmt. Ja, also das sind die drei Kriterien der Tradition, dass man authentisch ist, dass man Optionen hat und dann frei ist, das ist der dritte von inneren und äußeren Zwängen.
Also da gibt es bei mir jetzt schon ganz viel Resonanz und auch Dissonanz zum Denken der Stoiker, wenn ich mir so die einzelnen Punkte anhöre. Und vielleicht ist es jetzt mal ganz interessant, wenn wir das mal versuchen durchzugehen und mal vergleichen mit dem, wie ist denn das in der Stoa gedacht? So, ne? Mhm. Und vielleicht ist ja auch ganz gut, nochmal vorneweg einfach erstmal zu überlegen, was könnte denn jetzt eigentlich so ein Autonomiebegriff in der Stoa überhaupt sein? So, und ich, also als ich das so pauschal so jetzt drüber nachdenke, dann würde ich sagen, dass das ein Leben ist, das von der Proheresis, also der Vernunft, begleitet ist. Ja, also da kommt wieder auch diese Übersetzung Eudaimonia, ist ja eigentlich die Glückseligkeit, so übersetzen wir das immer wieder. Und ich habe das aber für mich mal auseinandergenommen und gesagt, Eu ist ja gut und der Daimon ist ja eigentlich so ein Zwischenwesen in der Antike gewesen, der ein Überbringer des Schicksals auch, ne, der auch Sokrates hatte ja seinen Daimon, den er als innere Stimme des Vernunft gesehen hat. Und Eudaimonia dann eben als Begriff, der dann auch gedeutet werden kann, für mich zumindest als gut begleitet sein. Also Autonomie würde für mich bedeuten, sich selber gut zu begleiten, um dann das Ziel dieser Lebensphilosophie, nämlich die Homologia, das heißt also die Übereinstimmung mit mir selber und mit meiner Umwelt in dem Kosmos zu erreichen.
Ja. Das klingt tatsächlich ja schon nach einem sehr inhaltlichen Kriterium von Authentizität, ja, so wie ich es eben erklärt habe. Während ich eher prozedural, glaube ich, das bestimmt habe als Einklang mit seinen eigenen Werten. Hast du dieses, was heißt es im Einklang mit seinen eigenen Werten, nimmt nämlich stoisch dann gedeutet? Also nicht, dass das deine Position ist, sondern du hast erklärt, was die Stoiker meinen. Ne?
Nee, also die Stoiker würden ja gar nicht mit Werten argumentieren, weil sie ja keine Werteethik verfolgen, sondern eine Tugendethik. Mhm. Die würden dann halt sagen, das Leben in Übereinstimmung, das geht eben nur über die Tugendhaftigkeit. Und die Tugendhaftigkeit ist ja in letzter Konsequenz eine innere Weisheit, also das heißt, das Wissen, das sichere, gut begründete Wissen zu besitzen, wie man in einzelnen Situationen sich verhalten sollte. Das wäre dann eigentlich auch das Leben in Übereinstimmung mit der eigenen Natur, der menschlichen Natur. So ist das ja gemeint, also der Übereinstimmung mit der eigenen Natur und der allgemeinen Natur. Und das ist in dem Sinne jetzt auch nicht unbedingt inhaltlich gedacht, sondern da geht es ja schon um sowas wie, wenn man jetzt mal genauer drauf guckt bei den Stoikern, zum Beispiel sowas wie eine innere Kohärenz. Also wenn man jetzt ein Personenmodell der Stoiker sich anguckt, nämlich das Vier-Personen-Modell, was bei Cicero steht oder von ursprünglich von Panaetius aus der mittleren Stoa kommt, der beschreibt ja da drin, dass diese vier Personen kann man sozusagen als vier Bestandteile der Person sehen. Und dazu gehört meine eigene Natur, also das heißt das, was ich an Fähigkeiten habe und an Talenten und Ähnlichem. Dann gehören da zwei Rollenaspekte, nämlich einmal die mir per Geburt zugeteilten Rollen, wie, also ich stehe in Relation zu meinen Eltern, ich bin jetzt halt Sohn oder Tochter, die Relation zu Freunden, zu anderen und so weiter. Und dann gibt es auch noch die Rollenaspekte, die ich selber wähle. Und dann gibt es im Lebensvollzug natürlich auch noch sowas wie Strebungsziele, wo ich dann versuche, im Einklang mit diesen beiden Aspekten im Leben Dinge zu erreichen, ne? Wie zum Beispiel das tugendhafte Leben. So, und da kann man jetzt sagen, Authentizität wäre vielleicht so dieser Aspekt, wenn diese Rollen miteinander auf gute Art und Weise kohärent sind in einem inneren Zustand. Das wäre dann eigentlich eher so eine syntaktische Definition, wo man halt sagt, also im Sinne von strukturell. Ja, da gibt es also drei Aspekte, meine Rollen, mich selber mit meiner Natur und meine Strebungsziele. Und wenn das miteinander auf gute Art und Weise nicht spannungslos, aber auch nicht komplett in Überspannung ist, dann ergibt sich so ein guter innerer Zustand, der es mir erlaubt, dann vielleicht auch in Resonanz mit meiner Umwelt zu gehen.
Im positiven Sinn. Ja, ich glaube, vielleicht müssten wir für unsere HörerInnen noch einmal ergänzen, dass, glaube ich, die Stoa, wenn ich richtig liege, diesen Begriff der Selbstbestimmung oder Autonomie so gar nicht hat. Zumindest den Begriff nicht, der Sache nach vielleicht schon. Und insofern ist das, dass wir einen modernen Begriff haben mit bestimmten Kriterien, die ich jetzt aus einer anderen, ganz anderen Tradition genommen habe und jetzt eben das als Absprungbrett nehmen, um sozusagen die Stoa genauer zu verstehen oder besser zu verstehen. Und eine Frage wäre ja jetzt, nachdem ich sozusagen diese einzelnen Kriterien so aufgedröselt habe, wie verbindet man das eigentlich, was heißt verbinden, oder wie sieht man das Verhältnis zur Stoa? Und wir haben jetzt gefußt auf diesen Begriff der Authentizität. Und du hast, glaube ich, ganz richtig gesagt, dass das die Stoiker keine Wertethik hatten. Mhm. Muss man vielleicht eher bei so einem intuitiven Begriff von Werten bleiben, nicht? Also vielleicht gar nicht irgendwie so bei einer Max Scheler Wertethik oder ähnliches, sondern dass man sagt, Authentizität besteht eben darin, im Einklang mit den eigenen Werten zu leben. Und dann muss man ja noch genauer sagen, was heißt hier Wert? Was heißt hier im Einklang? Und was heißt hier eigene Werte vor allen Dingen? Und da ist, glaube ich, das, weil das ja nur eine prozedurale Definition ist, die ich hatte, Tür und Tor geöffnet für alle möglichen Traditionen. Ne? Also da kann man natürlich, was eigene Werte heißt, auch Kant, der auch eine Analyse davon hat, was es heißt, einen eigenen Willen zum Beispiel, oder den guten Willen zu haben oder sowas. Ne?
Ja.
Oder eigene Werte im Sinne von die richtigen Werte, so wie du jetzt gerade gesagt hast, im Rahmen der Homologia und so. Das heißt, wenn ich die beiden jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann würde ich das, glaube ich, so verbinden, dass ich sagen würde, okay, diesen Begriff von Authentizität, den ich gerade genannt habe, der ist sehr offen und der lässt auch eine stoische Interpretation der zentralen Termini, nämlich was Wert heißt, was im Einklang mit Werten heißt und was eigene Werte heißt, zu. Würdest du das auch so sehen? Das wäre ja ein schönes salomonisches Urteil.
Ja, noch nicht ganz so, weil eben tatsächlich die Werte bei den Stoikern in dem Sinne nicht diese herausgehobene Bedeutung haben. Also der Begriff.
Also Werten im Sinne von, das ist wichtig.
Genau, das besitzt einen Wert. Und das sind aber eher Dinge, die sie äußeren Sachen zuschreiben. Da ja. kommt dieser Begriff der Indifferenzien bei den Stoikern ja. rein.
Also lass uns das mal mit den Axia, das ist, glaube ich, die
genau.
Axia, lass uns die mal weglassen, sondern Wert wirklich nur verstehen als etwas on what really matters. Und Tugend ist das, was on what really matters.
Exakt. Das, also wenn du jetzt Tugend und Werte gleichsetzt, dann würde ich sagen, ja, aber da würde ich jetzt sagen, nee, weil eine Werteethik ist ja was anderes als eine Tugendethik. Mhm. Weil Tugend ist ja wiederum eher ein relationaler Begriff auch so, ne? Also es geht darum, Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu verwenden oder damit umzugehen. Und da gibt's natürlich eine Orientierung. Und da gibt's einmal den Wert, den man den Dingen im Sinne der Axia zuschreibt. Und es gibt aber vor allen Dingen auch die kosmische Vernunft, also die Vernunft als ein Kriterium, was dich anleitet, die Dinge richtig zu gebrauchen. Und ich glaube, da ist nochmal ein ganz wichtiger Unterschied, dass die Stoiker ja auch einen Vernunft- oder Rationalitätsbegriff verwenden, der sich aus dem Kosmos ableitet. Und die gehen davon aus, dass wir als Menschen diese Funken der Vernunft von dem Kosmos praktisch geerbt haben, ne? Und da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, die Tradition, die du da jetzt ja auch zitiert hast mit den Empiristen, die würde ja eher so eine Blank Slate Annahme machen, ne? Dass also der Mensch mit einem bespielbaren, formbaren Geist auf die Welt gekommen ist und dann bildet sich alles durch Beobachtungen, alles ist vorher in den Sinnen gewesen und kommt dann rein. Und ich glaube, dass die Stoiker da, die sind in gewisser Hinsicht Empiristen, aber sie haben auch diesen Anteil, dass sie in gewisser Hinsicht Rationalisten sind, weil sie nämlich diesen Vernunftsbegriff aus dem Kosmos dazunehmen und sagen, das ist etwas, was uns dann auch von zum Beispiel Tieren unterscheidet, die diesen kosmischen Funken nicht haben.
So, ne? Ja, ja, da muss man vielleicht noch mal einmal ganz kurz ein Stück weit perspektivieren. Also ich habe natürlich aus Transparenzgründen gesagt, aus welcher Tradition dieser Begriff von Autonomie kommt. Das bedeutet aber nicht, dass man nur diesen Autonomiebegriff vertreten kann, wenn man aus dieser Tradition kommt.
Mhm.
Ja, und das habe ich jetzt versucht gerade deutlich zu machen, indem ich sage, ein großer Vorteil dieses Autonomiebegriffs ist, dass er maximal anschlussfähig ist
ja.
für ganz viele innerliche Vorstellungen davon, wie man die zentralen Begriffe ausformuliert. Und deshalb habe ich gerade für diesen Brückenschlag versucht, indem man die zentralen Begriffe von Authentizität nimmt und schaut, wie passt das eigentlich mit den Stoikern zusammen? Und mir schien, dass das eigentlich ganz gut zusammenpasst, weil authentisch sein eher im Einklang mit den eigenen Werten ist und die eigenen Werte werden jetzt nicht definiert als etwas, ja, das, was ich irgendwie gut finde oder was ich irgendwie gelernt habe, sondern das sind natürlich welche, die in der Metaphysik und im Kosmos angelegt sind, zu denen ich dann erkenne, die ich erkennen muss, ne, und am besten rational erkennen muss. Und insofern sind eigene Werte bedeutet hier das tugendhafte Leben. Ja, das heißt, das ist ja schon so eine Art Essentialismus, der da angegeben wird. Und das scheint mir eigentlich, also man sollte unter Authentizität nicht immer sozusagen dieses moderne Nietzsche irgendwas Verständnis von im Einklang mit all den Werten, die man so haben kann im Leben, sondern die Stoiker haben eine bestimmte Vorstellung davon, was on what really matters. Und man sollte sich natürlich mit denen im Einklang verwenden.
Dann nur nochmal, um die Brücke abzuschließen. Ich glaube, wichtig ist dann zu verstehen, dass bei den Stoikern über die Entwicklungstheorie, die Orchiosis, das, was really matters, sich ändert, je nachdem, in welcher Entwicklungsstufe ich mich befinde. Und da kann es zum Beispiel sein, dass die Übereinstimmung mit meinen eigenen Gefühlen mir ganz wichtig ist am Anfang. Also auch mit den Emotionen und so weiter, bis hin zu die Übereinstimmung mit meinen Rollen, die Übereinstimmung mit meinen Talenten, bis dann irgendwann die Übereinstimmung mit der Tugendhaftigkeit als eben dieser wirklich endgültigen Entwicklungsstufe, die dann da ist. Und von daher passt dieser Begriff der Authentizität als in Übereinstimmung sein mit etwas, was für mich jetzt eine ganz große Bedeutung hat. Das ändert sich aber über die Entwicklungsdauer im Leben, in einem stoischen Leben. So, und deswegen würde ich mich einfach nur nicht an diesen Werten festmachen, weil das ist im Prinzip nicht der übergreifende Begriff nach meinem Verständnis in der stoischen Entwicklung. Aber wenn wir Authentizität als so einen relationalen Begriff so sehen, dann würde ich sagen, passt das total, dass die Stoa eben da eine dynamische, entwicklungsorientierte Vorstellung von Authentizität hat, die sich so darstellt.
Wir wollten ja jetzt diese verschiedenen Begriffe einmal abgehen und vielleicht biegen wir das ja nochmal auf KI.
Das tun wir auch noch gleich.
Wollen wir das direkt machen mit Authentizität oder wollen wir die anderen erst?
Lass uns doch erst die anderen noch mit reinnehmen, dann haben wir sozusagen das Rüstzeug, um dann auf die KI zu gucken.
Ja, also mit Optionalität hatte ich ja gerade schon gedacht oder gesagt, dass das einfach ein Kriterium ist, dass man sehr selten oder eigentlich nie jemanden als besonders autonom und selbstbestimmt betrachtet, wenn er nur eine Option hat. Ja, also wenn der Optionsraum, den man hat, sehr, sehr klein ist, das ist schon sehr nah am Zwang, nicht?
Ja.
Das ist das zweite Kriterium. Und dann ist es häufig auch so, dass selbst wenn jemand authentisch ist, in dem Sinne, dass er im Einklang mit den Werten on what really matters for him oder eben auch dann stoisch gedeutet, dass selbst das dann eben nicht ausreicht, wenn jemand eigentlich nie eine andere Option hatte. Also das wäre sozusagen die Option. Markus weiß genau, was für Alex gut ist. Ich habe das jetzt mal so ausgerechnet. Und du siehst das möglicherweise auch irgendwie ein. Aber jedes Mal, wenn du einen anderen Weg gehen könntest oder die Option in deiner Entscheidung hast, sage ich dir, was du tun sollst. Also du hast immer nur eine Option, ja, die du machst, ja. Oder besser noch, eine KI manipuliert die Umgebung eben so für dich, dass du immer nur diese eine Option hast. Du kannst gar nicht anders entscheiden. Und das ist das, was sozusagen dich authentisch macht. Da würden viele sagen, okay, total authentisch, ja, aber weil die Optionalität fehlt, reicht das eben nicht aus, um dich an selbstbestimmten Akteuren nennen zu können.
So, und da wäre jetzt bei der Stoa, glaube ich, als erstes der Begriff der inneren Freiheit wichtig. Ne? Das Dichotomie der Kontrolle zum Beispiel, dass wir anerkennen, dass es da draußen im Umgang mit Welt eben nur einen begrenzten Einfluss gibt und damit natürlich irgendwie es, sag mal, schöner ist, wenn wir in unserem Lebensvollzug ganz viele Dinge beeinflussen können und mit Dingen umgehen können. Dass es aber einen Bereich gibt, in dem wir eben komplett frei sind, und das ist der Umgang mit uns selber. Das ist die Frage, was wir damit meinen. Also eigene Entscheidungen treffen. Also die Art und Weise, ob ich etwas so denken will oder so sehen will, kann ich beeinflussen im Sinne der Stoiker. Das ist ja das, was bei Epiktet im Handbuch da am Anfang steht, was in meiner Macht steht und was nicht in meiner Macht steht. Und die Stoiker würden sagen, auch wenn die externe Freiheit komplett weggenommen wird, hast du trotzdem noch eine Optionalität, nämlich die innere Freiheit, die dir keiner nehmen kann, die dir nicht mehr der Gott nehmen kann, also der Kosmos nehmen kann in dem Sinne. Es sei denn, dass man dich unter Drogen setzt und halt deine physischen Fähigkeiten zerstört, ne? Also das wäre sicherlich ein Weg, um dir diese Optionalität dann noch zu nehmen. Und das Interessante ist, wenn man da jetzt so drauf guckt, dann so die Frage, reicht das, ne? Also ist das, kann man da wirklich noch von Optionalität sprechen? So, und da gäbe es dann sicherlich Leute, die sagen, wenn dir alles weggenommen wird, ja, ob das jetzt noch wirklich irgendwie was mit Freiheit zu tun hat. Aber im philosophischen Sinne würden die Stoiker halt sagen, solange du ein denkendes Ich bist und ein Selbst besitzt, kannst du auch noch Optionalität leben. So, und die haben, finde ich, da noch einen ganz interessanten Aspekt drin, nämlich den, so wie ich sie verstehe, ist das so, dass sie haben ja auch tatsächlich, sagen wir mal, in gewisser Hinsicht deterministische Vorstellung, ne, dass man auch durchaus durch das, was von außen kommt, getriggert wird, bestimmte Dinge zu tun. Die Freiheit bezieht sich aber darauf, würde ich jetzt sagen, die Struktur unseres Charakters beeinflussen zu können, sodass wir beim nächsten Mal anders reagieren. Also die Freiheit, würde ich sagen, liegt darin, dass ich meinen Charakter verändern kann und damit steuern kann, wie ich in Situationen reagiere, weil ich meinen Charakter verändert habe. Das ist sozusagen die letztendliche innere Freiheit, also eine Art strukturelle Freiheit im Ich.
Ja.
Dafür gibt es diese innere Instanz, die das dann halt ermöglicht. So, jetzt.
Ist vielleicht einfach eine schöne Ergänzung zu dem, was ich gerade über Optionalität gesagt habe. Wenn ich ja einfach erstmal ein formales Kriterium formuliert habe, dass für Selbstbestimmtheit man mehr als eine Option braucht,
ja,
dann ist es bei den Stoikern so, dass sie den Locus, also den Ort dieser verschiedenen Möglichkeiten angegeben haben.
Ja.
Und einer Ort ist eben in mir drin, jetzt mal metaphorisch gesprochen, und den kann mir niemand wegnehmen, das dann ja aus anderen systematischen Gründen für Historiker noch wichtig ist.
Genau.
Aber das ist sozusagen eine Aufnahme dessen, was ich gesagt habe, aber gleichzeitig eine Konkretisierung, wo der Ort, also dieser Realität eigentlich ist, nämlich im eigenen Selbst, so habe ich das verstanden. Ne?
Exakt. Und aber mit der interessanten Drehung nachher, dass ja der stoische Weise in letzter Konsequenz aus allen Optionen, die er hat, versucht, später das zu tun, was der Kosmos tun will. Also im Grunde genommen den eigenen Willen in Übereinstimmung mit den Abläufen des Kosmos zu bringen, was ja in letzter Konsequenz eigentlich wieder so heißt wie, ja, man fügt sich jetzt dem Lauf des Kosmos. Aber das,
ja, im Lateinischen halt würde man sagen, wahrscheinlich Fati Minister, nicht? Also ein Minister ist ein ausführendes Organ und Fati ist das, Fatum ist das Schicksal, also das ausführende Organ des Schicksals. Ne?
Ja, genau. So, und darin seine eigene Freiheit zu begreifen, ist natürlich schon irgendwie auch so ein bisschen wild, ne? So, es ist aber so, in christlich übersetzt taucht das dann wieder auf im Sinne, dass es der Gläubige schaffen soll, den Willen Gottes umzusetzen. So, ja, das ist, da merkt man noch so die stoischen Anklänge, aber etwas anders fortgeführt, so, ne? Das,
ja, du hast jetzt schon ganz häufig den Begriff der Freiheit verwendet, der ist natürlich noch viel breiter und weiter und mehrdeutiger als der Begriff der Autonomie sowieso schon. Also vielleicht hast du das ja, du hast das, glaube ich, in dem Sinne von Optionalität einfach gebraucht, ne? Mit mehr.
Genau. Ja. Also von daher, voller Übereinstimmung würden die Stoiker auch so sehen, Optionalität ist dadurch gesichert, dass ich die innere Freiheit im Sinne von Auswahl von Dingen habe. Und von daher könnte man einen Haken dran machen, da gehen die Stoiker mit.
Ja, und das dritte Kriterium war ja, das ist vielleicht auch sogar noch spannender, ja, also die Freiheit von inneren und äußeren Zwängen. Da weiß ich jetzt sozusagen aus meiner Stoikerzeit auch noch, dass das, glaube ich, Stoiker ganz besonders interessiert hat.
Ja.
Also vielleicht einfach, um die Intuitionspumpe hier nochmal so in Erinnerung zu rufen. Also Selbstbestimmung bedeutet unter anderem, dass man frei ist von inneren und äußeren Zwängen. Und diese inneren Zwänge können zum Beispiel ein bestimmter Drang sein, den wir alle kennen, ne? So, wo man sich selbst irgendwie fremd ist und auf einmal handelt. Aus Ärger vielleicht oder so, aus was auch immer, ja, gibt es verschiedene Gründe. Es können auch Biases sein, ne? Also Confirmation Bias ist ja einfach irgendwie einer, der immer wieder in der Literatur irgendwie auftaucht. Und dann würden wir sagen, wenn jemand aus diesen inneren Zwängen heraus handelt, dann ist der typischerweise nicht selbstbestimmt, ne?
Ja.
Zumindest nicht besonders stark selbstbestimmt, weil Selbstbestimmung in diesem Sinne wohl eher so ein dimensionales Konzept ist von mehr oder weniger und nicht irgendwie dichotomisch entweder selbstbestimmt oder nicht selbstbestimmt.
Mhm.
Und der äußere Zwang ist derjenige, der eben von außen kommt. Der kann meinen Optionsraum einschränken, kann aber auch anders verstanden werden. Ich hatte ja das Beispiel, dass jemand eine Pistole an den Kopf hält. Es kann aber auch ein innerer Zwang sein, dass man zum Beispiel bestimmte Dinge nicht tun kann, weil man zum Beispiel eine körperliche oder geistige Behinderung hat. Das kann ja auch sein, dass zu einem bestimmten äußeren Zwang führt, ne, der sozusagen sich von einem mentalen Zwang dann unterscheidet und einen eben hindert, in diesem verschiedenen Optionsraum zu handeln. Ja. Also das ist sozusagen diese kurze Erinnerung nochmal, was dieses dritte Kriterium eigentlich genau besagt.
Und also wie du schon sagst, ich glaube, da ist die Stoa voll mit drin und voll sozusagen im Einklang mit diesen Gedanken. Ja, also da findet man bei Seneca jetzt im Thema Umgang zum Beispiel mit dem Hass oder Zorn etwas, ne, wo es darum geht, eben sich nicht bestimmen zu lassen von seinen Emotionen. Und dann geht es an anderer Stelle auch um die Frage der richtigen Wahl, der Optionen. Ne? Also lasse ich mich jetzt von Werteillusionen leiten, wo ich dann zum Beispiel auch, wenn ich den falschen Dingen Wert beimesse, dann auch nicht mehr autonome Entscheidungen treffe, sondern im Prinzip mich dann durch vielleicht sozial vermittelte Wertvorstellungen nur noch verhalte. Und dann verliere ich ja auch meine Autonomie. Ne? Dann werde ich zum willigen Konsumobjekt oder Subjekt in letzter Konsequenz. Ne? Und ja, das kann man noch weiter fortsetzen. Also da gibt es, glaube ich, eine hohe Sensibilität innerhalb der Stoa für diesen Freiheitsbegriff. Und Epiktet ist ja auch so ein bisschen ein Philosoph der inneren Freiheit, wenn man das so nochmal beschreiben will. Von daher, also ich glaube, wenn wir jetzt mal die drei Dinge nochmal nehmen, Authentizität, Optionalität und interne Freiheit, dann merkt man halt, deine prozentual definierten Begriffe finden in der Stoa einen Widerhall auf eigene Art und Weise, ne? Die strukturell, aber praktisch von den Begriffen her, die du vorgegeben hast, glaube ich, jetzt keinen Widerspruch dazu aufzeigen. Also von daher, glaube ich, ist das ein Autonomiebegriff, der in der Stoa jetzt nicht irgendwo aneckt.
Ja, ich habe es auch immer als einen großen Vorteil dieses Autonomiebegriffs gesehen, dass er immer sehr anschlussfähig ist. Ja. Zugleich aber hinreichend bestimmt, um etwas damit machen zu können. Zum Beispiel mit Blick auf KI-Bewertung.
Ja.
Also es gibt natürlich sehr viele anschlussfähige Begriffe, die sind aber deshalb anschlussfähig, weil sie inhaltlich leer sind. Ja, also auch nichts mit ihnen machen kann. Das ist, glaube ich, hier nicht so. Und das können wir ja mal Stück weit andenken, wenn wir das in Relation jetzt zur KI oder neuen Technologie setzen, was zum Beispiel das erste Kriterium Authentizität angeht. Sollen wir das mal machen? Würde das?
Ja, lass uns mal drauf gucken, was die KI vielleicht tut.
Also Authentizität im Sinne formal im Einklang mit seinen eigenen Werten leben, da könnte man natürlich erstmal darüber nachdenken, ich muss ja wissen, was ich will. Ja, oder wissen, was für mich gut ist. Und eine Möglichkeit, die ja immer wieder vorkommt, also man kann ja auch Tagebuch-Apps zum Beispiel denken, ja, oder man kann an VR-Welten denken, wo man das eigene Selbst exploriert. Also wenn man sagt, oh Mensch, das wusste ich gar nicht, dass das irgendwie für mich gut ist oder sowas, ne? Selbsterweiterung ist sicherlich auch irgendwie so ein Thema, das man mit KI machen kann, wo man sagt, Mensch, wusste ich gar nicht, dass das irgendwie was ist, was von mir von Interesse ist, nicht? Mhm. Also wenn man tatsächlich dann irgendwie mit Oculus Rift mal simuliert, wie es eigentlich ist, Fallschirm zu springen oder möglicherweise ein Flugzeug zu fliegen, ja Mensch, das ist ja etwas, das hätte ich ja nie gedacht, dass mir das irgendwie gefallen könnte. Also das ist das eine, dass man Selbstexploration oder seine eigenen Werte erstmal kennenlernt und KI-Systeme einem dabei helfen können. Und das andere große Thema, was ich bei Authentizität sehe, ist das der Umsetzung. Mhm. Ja, kommen wir wahrscheinlich gleich wieder zu den stoischen Routinen und Ähnliches, nicht? Aber das weiß ja jeder, dass selbst wenn ich weiß ungefähr, was meine Werte sind, was mir wichtig ist oder vielleicht auch das, was mir wichtig sein sollte, dann ist es sehr schwer, das umzusetzen im Alltag. Ja. Also wir leiden häufig an Willensschwäche oder Vergesslichkeit oder viel schlimmeren Dingen, die dazu führen, dass wir eben nicht im Einklang leben mit diesen Werten, die wir dann erkennen. Und natürlich gibt es Helferlein im KI-Bereich von Coaching-Apps, Accountability-Partner oder sonst irgendetwas, die einfach dafür konzipiert sind, sich eben bei Stange zu halten. Ne? Also man muss jetzt nicht an die Läufer-App denken oder sowas, ne? Sondern man kann da natürlich auch an viele andere App-Möglichkeiten denken. Das ist jetzt der ganze positive Aspekt von Authentizität und KI. Man kann auch über negative Aspekte reden, aber das können wir vielleicht gleich machen. Wie, wenn ich dich jetzt so ansehe, wir sehen uns ja über Zoom, dann hast du, glaube ich, auch schon wieder einige gute Gedanken zur Stoa mitgenommen, nicht?
Ja, ich glaube, also es gibt ja da auch Stoa-Apps, die eben versuchen zum Beispiel dich da zu unterstützen, indem sie dir Zitate geben oder indem sie dir auch dabei helfen, dass zum Beispiel mit Erinnerungen und sowas, also diese regelmäßige Reflexion, da vielleicht dann auch dir leichter fällt, das zu machen. Und von daher kann man schon sagen, das sind im Prinzip Dialogverstärker, die da kommen, ne? Also die da angeboten werden über diese Apps. Und von daher kann das durchaus auch im positiven Sinne dazu führen, dass Menschen mehr sich mit ihrer inneren Reflexion auseinandersetzen, und damit würde ja dann die innere Achtsamkeit geschärft werden. Ein wichtiger Begriff auch in der Stoa, und auch natürlich die Proheresis, die Ausübung der inneren Vernunft eingeübt werden. Und wir wissen ja auch, dass Üben ein wichtiger Punkt ist, dass Dinge sich dann auch einschleifen und mit der Zeit immer stärker auch in unseren Autopiloten übergehen. Und von daher würde ich sagen, ja, das sind Dinge, die uns helfen können, diesen stoischen Weg konsequenter zu gehen. So, ne? Man darf da natürlich nicht so ins Rabbit Hole kommen und sagen, das ist der Selbstzweck, ne? Den Streak zu haben, dass ich jetzt mittlerweile 17.553 Tage in meiner Stoa-App aktiv war. Wenn das der Wert an sich ist, ja, dann ist was falsch gelaufen. Ja, das führt,
das ist ja ganz interessant, hin. Ja. Da kommen wir vielleicht gleich bei dem Thema Manipulation, wenn es um das dritte Kriterium geht, noch dazu. Das würde mich nämlich auch interessieren. Es gibt natürlich so diese Idee über Gamification, über Streaks, über Likes, über all diese Dinge, sich ein Stück weit aufgeklärt auch selbst zu manipulieren. Ja. Dass ich dann weiß, Mensch, das sollten eigentlich nicht meine Gründe sein, aber es treibt mich eben an, ne? Das ist so ein bisschen so, als wenn ich irgendwo in einem Wettkampf bin und laufe und sage, ja, eigentlich sollte meine Motivation nicht sein, besser als die anderen zu sein, sondern ich tue das ja für mich, aber irgendwie laufe ich ja doch schneller, wenn der andere dabei ist, ja. Also können wir vielleicht gleich über dieses komplexe, schwierige Thema irgendwie noch ein bisschen sprechen. Mit Blick auf Authentizität, zumindest in der Literatur und das, was ich auch im Alltag erlebe, ist es eher so, dass Leute da eher skeptisch sind. Also ich habe jetzt diese positiven Aspekte und du ja auch hervorgehoben. Viele denken eher, dass wenn wir KI nutzen, das hängt dann eben auch mit der inhaltlichen Nutzung zusammen. Also denken wir an soziale Netzwerke, denken wir an TikTok und so weiter, dass die bestimmte Arten von Werten fördern. Also die sind ja aber wertfrei, sondern die fördern bestimmte Dinge. Und sie fördern die halt deshalb, weil man die einfach besser kontrollieren kann und die Leute dann einfach mehr Zeit verbringen. Ja, also solche Dinge wie Ansehen, Luxus, Geld, Konsum, positive Gefühle oder all diese Dinge, die dann bei den Stoikern irgendwie präferierte Indifferenzen sind, glaube ich, die werden da eher gefördert. Und insofern, also es ist jetzt keine besonders tiefe Analyse, aber ich glaube, viele können da intuitiv irgendwie mitgehen, wenn man sich so vor Augen führt, was es da so gibt. Dann ist es ja so, dass bestimmte Lebensformen, die gerade nicht darauf setzen, ja, also gehen wir mal davon aus, wir leben in einer pluralen Gesellschaft und gehen wir davon aus, es ist richtig, dass es einen Spielraum gleich guter Möglichkeiten gibt, sein Leben zu führen.
Ja.
Und jetzt sind wir in einer Lebenswirklichkeit konfrontiert, in dem KI-Systeme, ein paar habe ich ja gerade aufgezählt, bestimmte Lebensweisen privilegieren. Dann führt das dann für die andere, wahrscheinlich sehr große Anzahl, denen eben diese Dinge, die ich aufgezählt habe, nicht so wichtig sind. Manche Dinge finden ja auch einfach sowas wie Freundschaft oder Liebe wichtig. Also tiefe Freundschaft und Liebe und andere Dinge wichtig. Die werden dann ein Stück weit ausgeschlossen. Oder in eine für sie inauthentische Lebensweise gedrängt. Und das ist, glaube ich, ein Memento, was man sehr häufig antrifft. Wahrscheinlich nicht immer in dieser systematischen Form, wie ich es jetzt gerade gebracht habe. Aber diese Idee des inauthentischen Lebens aufgrund von KI schwirrt, glaube ich, schon in vielen Köpfen rum. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Stoiker das so sehen.
Ich glaube, für die Stoiker ist ein wichtiger Einflugpunkt dieses Thema der Werteillusionen. Also die Frage, welche Werte messen wir bestimmten Dingen bei und wie würde der Umgang mit KI zum Beispiel sich auf unsere Wertebeimessung sich auswirken. Und da würde man natürlich erstmal in die sozialen Medien denken, wie du es eben auch gemacht hast mit TikTok und Instagram und so weiter, wo uns eben bestimmte Dinge vermittelt werden, die, wenn wir das verinnerlichen, zu Handlungen führen, die sicherlich nicht authentisch sind, weil das eben eigentlich nicht sozusagen die innere Werte sind, sondern von außen einfach übernommene Werte sind. Bei der KI ist ja die interessante Frage, die inwiefern spiegelt die KI jetzt etwas wider, was zum Beispiel die Entwickler reingesteckt haben. Ne? Man könnte ja erstmal sagen, die lernen ja im Prinzip aus dem Wissen der Welt. Ne? Da wird das ganze Internet reingesteckt und alles Mögliche. Da könnte man sagen, naja, vielleicht gibt es da eine große Vielfalt. Vielleicht ist das Internet sogar immer noch Tick irgendwie liberaler, ne? Wobei sich das sicherlich auch gerade verschiebt. Aber dann ist ja die Frage, der Filter, wenn jetzt bestimmte Optionen innerhalb der KI generiert werden, welche wird ausgewählt und wird jetzt tatsächlich dem Nutzer dann oder der Nutzerin angeboten. Und da kann natürlich dann schon ein systematischer Bias entstehen, dass man Dinge bekommt, wie jetzt zum Beispiel Elon Musk, der ja irgendwie doch möchte, dass seine KI eine bestimmte libertäre Position vertritt. Also dass man, wenn man die jetzt hört in ihren Antworten, dass eher das nach Elon Musk klingt und nicht so sehr nach irgendjemand anderem.
Mhm.
Und das wäre dann sicherlich schon etwas, was einen aus der Authentizität im Sinne von Beeinflussung raustreiben kann, ne?
Ja.
Über einen impliziten Prozess.
Also ich habe ja jetzt gerade noch gar keine Wertung angestellt, ob so ein Leben, also wenn das denn stimmen sollte, dass die KI-Systeme, die große Teile auch der sozialen Wirklichkeit besetzen, in einer bestimmten Weise gebiased sind und in eine Richtung drängen, da habe ich ja nichts darüber gesagt, ob das gut oder schlecht ist. Ja. Ich habe erstmal nur gesagt, dass sie bestimmte Lebensweisen über andere privilegieren.
Exakt.
Dass diejenigen, die halt nicht in diesem Pott der Privilegierten sind, das irgendwie schlechter haben, ja. Dass das für die einfach eine Herausforderung ist. Und zwar deshalb, weil sie sich ja irgendwie jeden Tag dagegen stemmen müssen. Ja. Also man muss sich irgendwie, wenn einem das nicht so wichtig ist, was man eigentlich so an Konsum hat, aber jeden Tag mit extrem guter Werbung oder mit einem Kaufhaus, wenn man das geht, dann weiß man ja, wie die halt angeordnet sind und dann gibt es eine ganze Reihe von Nudges und so. Dann trifft man noch auf Leute, denen Konsum besonders wichtig ist. Also man wird sozusagen den ganzen Tag beschallt mit bestimmten Wertvorstellungen, die vielleicht nicht die eigenen sind. Und das könnte eben dazu führen, dass man insgesamt nachher dazu gedrängt wird, ein inauthentisches Leben zu führen. Und das meinte ich einfach mit der Privilegierung einer bestimmten Lebensform. Und ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass die Stoa da noch ein Stück weiter geht, weil sie anders als ich habe jetzt einfach nur festgestellt, auch eine bestimmte Vorstellung, hast du ja gesagt, davon hat, was authentisch sein heißt. Und das andere nicht einfach, wie ich es gerade dargestellt habe, anders ist.
Ja.
Sondern dass Konsum, Luxus und Co. nicht einfach nur eine andere Lebensform ist, sondern einfach falsch ist. Nicht falsch, Entschuldigung. Nicht so wichtig ist.
Ja, nee, da hast du völlig recht. Also das würde im Endeffekt jetzt eigentlich so vielleicht zu formulieren sein, dass man sagt, die Stoa hat halt diesen inneren Kompass mit der Tugendhaftigkeit. Und der würde dich eigentlich auch dazu bringen, dass du diese Einflüsse, die jetzt auch durch KI und alles dann auf dich einströmen, innerlich sortierst. Und dich eben fragst, ne, ist das ein Beitrag zu meiner Tugendhaftigkeit oder nicht? Und wenn nicht, dann darf es draußen bleiben. Und wenn ja, nehme ich es auf. So, und das setzt natürlich ein hohes Maß an Bewusstheit voraus und Auseinandersetzung mit sich selber. Aber in der Hinsicht gebe ich dir jetzt recht, würde ich sagen, ja, die Stoa hat eine sehr klare Vorstellung, an der sie sich dann orientiert. Ja, und würde auch sagen, ja, das ist eben der Lebensweg, der anzustreben ist, weil er zur Homologia führt. Das ist ja der Gedanke einer Lebensphilosophie, ne? Dass man über das, was man als gut definiert, dann auch eine Orientierung in den einzelnen Handlungen bekommt und das, was von außen an dich herangespielt wird, danach auch natürlich betrachtet und auch Entscheidungen trifft und damit dann auch mit seiner eigenen Authentizität da durchgehen kann und wahrscheinlich auch stärker empfinden würde, dass hier Angebote gemacht werden, denen ich jetzt einfach entsage, weil sie mich in eine Inauthentizität führen würden. Weil ich eben merke, das ist dann kein tugendhaftes Verhalten, wenn ich das tue. Wenn ich das kopiere, wenn ich das annehme, dann weiß ich nicht, dann bin ich vielleicht dann nicht mehr maßvoll, dann bin ich nicht mehr praktisch weise, dann bin ich eben nicht dies und das und das und so weiter. Ne? Also diese Aspekte, die ja in der Stoa auch alle da sind, die mir eine Orientierung geben. Und von daher würde ich sagen, kann die Stoa als Kompass durch diese Welt auch vielleicht verstanden werden, ja, wenn man sie innerlich ernsthaft annimmt.
Ja, das ist natürlich die sehr positive Interpretation, dass das so ist. Man darf natürlich dann nicht vergessen, glaube ich, das hast du ja, glaube ich, auch schon betont, dass da eine sehr selbstbewusste Philosophie am Werke ist, die auch universalistisch ausgerichtet ist.
Naja, klar.
Na, die ist halt für jeden, also sie beansprucht für jeden, das den richtigen Maßstab zu haben. Und dadurch ergibt sich ja dann die bestimmte Form von Authentizität. Und dann auch zu sagen, dass dieses Leben in Konsum und Luxus falsch ist. Im Sinne, also zumindest mit Blick auf die Stoa. Und dann war mein Punkt ja nur am Anfang zu sagen, ja Mensch, ich habe ja gar nichts gegen Leute, die Konsum gut finden. Ist nicht meine Lebensweise. Aber es ist so, dass die Gesellschaft eben so ausgerichtet ist, dass diese Menschen halt gefördert werden. Ne? Weil man es überall hört, über soziale Medien oder ähnliches und andere Lebenswege, von das Leben der Stoa eine Möglichkeit ist, nicht gerade privilegiert werden. Ne?
Aber das Interessante ist ja, dass die Stoa nicht festgelegt ist. Also es geht ja nicht darum, wie bei den Kynikern, dass du sagst, wir müssen alle in der Tonne leben. Und jeder, der auch irgendwie nur Besitz jetzt hat, ist schon auf jeden Fall auf dem falschen Weg. Sondern wenn du dir Seneca anguckst, war der reichste Mann in Rom neben dem Kaiser, ja, oder auch Marc Aurel war der Kaiser. Ja, also da sind eher so die Aussagen gewesen bei Seneca zum Beispiel, dass er halt sagt, ja, wenn das Schicksal oder der Kosmos dir eine Situation beschert hat, in der du Reichtum hast, benutze ihn, sei aber auch bereit, ihn jederzeit wieder abzugeben. Also ein anderes Verhältnis zu dem, was dann da ist. Das ist dann eben nicht, dass dieser Ruhm der Position oder der Besitz der Eigenwert ist, sondern du nimmst es eben als Teil einer Rolle und auch als vielleicht tatsächlich, ja, manchmal ist es eben auch zufällig, ne, dass du dahin gespült wirst und dann heißt es halt, das eben auch zu leben. So, also von daher ist das eigentlich offener, ne? Es schreibt dir nicht vor, wie deine Lebensform aussieht. Es schreibt dir nur vor, was in dieser Lebensform an Orientierung erkennbar sein sollte im Sinne von tugendhaftem Verhalten und einer Einstellung sich selber gegenüber und der Welt gegenüber. Wie zum Beispiel wohlwollend, verbindend, die Übereinstimmung suchen und und.
Ja, wollen wir zum weiteren Kriterium
Genau,
kommen, zur
gehen wir zum nächsten.
Optionalität. Das war ja das zweite, nicht? Und da ist es natürlich so, wenn wir über Optionalität nachdenken, dass der Spielraum der Möglichkeiten unendlich groß wird mit dem künstlich intelligenten System. Also man kann sich ja nur an ChatGPT fast alles fragen, das gespuckt dann die verschiedenen Möglichkeiten, die man dann hat, auf und aus. Und manchmal hat schon das Gefühl, da sind schon zu viele Dinge, je nachdem, was man fragt, die da ausgespuckt werden. Aber jedenfalls hat man da das Gefühl, dass es eine Möglichkeit gibt, diesen Raum groß zu öffnen. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt der negative Aspekt, kann natürlich durch hoch individualisierte KI, die ja viele unserer Präferenzen kennt und das, was wir wollen, uns dieser Optionsraum auch abgeschnitten werden. Ne? Das kann sehr basal über Empfehlungssysteme natürlich funktionieren. So
Absolut, ja.
Leute mit gleichen Interessen, die das Gleiche gesehen haben, präferierten folgenden Film, ja, also Netflix zum Beispiel. Das kann natürlich auch einfach viel subtiler und unterschwelliger einfach auch noch irgendwie funktionieren mit bestimmten Apps, die einen in der Lebensform unterstützen sollen, ne? Die irgendwie gelernt hat, dass man bestimmt ansprechbar ist, zu einer bestimmten Minute oder Stunde am Tag. Da hat der Markus dann den und jeden Laune und ist in folgendem Mood und so weiter und dann ist er ansprechbar darüber. Aber da ist denn sozusagen der Optionsraum für mich dann nur noch relativ klein. Das wirkt schon fast so wie fremdbestimmt und determiniert mich. Also das ist sozusagen die andere Seite da der KI-Nutzung mit Blick auf Optionalität.
Absolut. Und also mir ist das selber schon so gegangen, dass ich im Dialog mit ChatGPT das Gefühl hatte, dass das manchmal einen sehr, sag mal, demütig dienenden Charakter hat. Ständig kriegst du Zustimmung zu dem, was du sagst. Es wird dann nur ganz schwach manchmal gesagt, man könnte auch noch das sehen und so. Aber ich hatte so dieses Gefühl, also einen echt kritischen Diskurs, ja, der dann auch meine Optionalität erhöhen würde, weil ich eben zum Beispiel mit einem Menschen, der andere Sichtweisen hat auf ein Thema, dann auch noch mal was lernen kann im Sinne von, ah Mensch, so kann man auch drauf gucken und so, dass das nicht wirklich die primäre Qualität so einer KI ist. Ja, es mag auch wieder die Frage sein, wie man sie anspricht, aber dann muss man das eben auch lernen, wie man diesen Widerspruch in der KI erzeugen kann oder diese andere Betrachtungsperspektive und ähnliches. Aber von alleine habe ich das Gefühl, liefert das die KI nicht unbedingt. So, und das würde, genau wie du sagst, ja dazu führen, dass mein Optionalitätsraum immer kleiner wird, weil das nämlich die Gewohnheitsthemen sind, die dann immer bedient werden. Ne? Und wenn ich bei Netflix nicht auch noch meine Töchter und meine Frau hätte, die über meinen Account immer mal mitgucken, dann hätte ich wahrscheinlich auch ein ziemlich klares Profil, welche Filme dann immer nur noch kommen. Und so bleibt es relativ breit, weil wir doch sehr unterschiedliche Präferenzen haben, was es ja dann irgendwie auch ganz nett macht. Und ich habe auch schon gesehen, wenn wir jetzt mal abends zusammen als Familie nochmal einen Film gucken wollen, der Account meiner Tochter ist offen, dann kriegt die andere Filme vorgeschlagen und meine Frau auch. Und das ist dann schon immer mal interessant zu sehen. So, also von daher, da gibt es sozusagen im unreflektierten Umgang erstmal diese Erfahrung mit KI. Und wenn ich das aus einer stoischen Perspektive betrachte, dann ist es sicherlich so, dass es einmal eine Weitung gibt im Sinne von, dass man halt verstehen will, was eigentlich in dieser Situation wirklich wichtig ist und damit natürlich auch nach unterschiedlichen Optionen sucht, aber nachher auch eine Verengung gibt, weil man ja immer das sucht, was das Tugendhafte wäre in dieser Situation. Ne? Und
ja, das passt ja, glaube ich, ganz gut dann zu dem letzten Kriterium. Da haben wir schon ein Stück weit was dazu gesagt. Das finde ich persönlich sogar noch am spannendsten tatsächlich beim Autonomiebegriff. Nämlich, dass wir vor allen Dingen diejenigen Dinge nicht autonom nennen, wo ein innerer oder äußerer Zwang da leitend war, um zu der Entscheidung zu kommen. Und innerer Zwang, bleiben wir vielleicht da mal, kann ja ganz unterschiedlich definiert sein. Das kann ja irgendwelche Biases sein, die man hat. Das kann bestimmte Drang sein. Das kann aber auch bestimmte Emotionalität sein. Ist aber klassischerweise definiert als ein Umweg oder ein Abhandenkommen von Reflexion. Also typischerweise ist das sowas wie, etwas kommt rein, wird verarbeitet, ein Reiz kommt rein und schießt sofort wieder raus, ohne genau behandelt zu werden. Ja. Und wobei kann uns KI jetzt helfen? Also wenn wir diese inneren Drang minimieren wollen, zum Beispiel denkt man an natürlich KI-Coaches, aber man denkt natürlich auch an so Achtsamkeits-Apps, oder Meditations-Apps oder sonst irgendwas. Also all diese Dinge, die einem dazu führen, die eigene Aufmerksamkeit besser zu steuern und wahrzunehmen, aus welchem Grund oder welche Ursache das eigene Handeln gerade hat. Ne? Also da gibt es ja, glaube ich, diesen bekannten Spruch über Freiheit, ne, der da irgendwie darum steht, zwischen einem Input und Output irgendwie einen Cut zu setzen. Mhm. Und da könnte man denken, dass KI natürlich da auch ein großen Anteil daran haben kann, dass wir uns in der Hinsicht einfach persönlich weiterentwickeln, nicht? Vielleicht den negativen Aspekt noch, und das ist, glaube ich, auch da etwas, was viele mehr noch im Kopf herumschwirrt als dieser positiven Aspekte, die ich gerade genannt habe, nämlich KI bietet eine unglaublich große Möglichkeit der Manipulation. Und damit meine ich jetzt nicht nur Selbstmanipulation, sondern Manipulation von außen.
Ja.
Dadurch, dass diese Systeme so viele Daten von uns bekommen oder extern bekommen, ja, also man muss sie nicht mehr selber abgeben, sondern man kann natürlich auch Profile von jemandem erstellen, der so hinreichend ähnlich ist wie jemand selbst. Das funktioniert auch. Da ist es einfach so, dass man natürlich das so individualisieren kann, sei es Apps, sei es Websites, dass jemand in ein bestimmtes Verhalten gedrängt wird. Also denken wir an Dark Patterns. Wie schwierig ist das eigentlich, bestimmte Abos aufzulösen? Dann wird man durch 3 oder 4 Bildschirme geleitet, die alle einem aufzählen, wie unglaublich dumm man ist, wenn man jetzt dieses Abo abwählt. Ja, das wird eine riesengroße Hürde gemacht. Ja, oder das Kündigen der Abos wird mit ganz kleinen Buttons, aber das Weitermachen mit großen Buttons und so weiter. Ne? Und in der Summe fühlt man sich nachher einfach moralisch schuldig, wenn man dieses Abo kündigt.
Doch bleiben, ja? Dazu bleiben.
Wenn es überhaupt dann dazu kommt, ja. Und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen von Manipulationen. Manche rechnen auch Nudges dazu. Also das sind nicht direkte Manipulationen, sondern ein Aufstellen der Umwelt oder der Entscheidungsarchitektonik, wo man selber das Gefühl hat, noch die Wahl zu haben, aber schon in eine Richtung gedrängt wird. Also klassischerweise, man kommt in den Supermarkt rein und die Dinge, die besonders teuer sind, sind auf Augenhöhe, weil die Wahrscheinlichkeit da sehr viel höher ist, dass man diese Dinge kaufen wird. Und das spielt mit unseren Biases, die wir eben als hardwired creatures, die wir so sind, eben hat. Und die werden dann ausgenutzt. von solchen Systemen, weil die einfach gelernt haben, wie wir individuell, aber eben auch als Spezies, wie wir da funktionieren. Microtargeting ist auch so ein großes anderes Thema, ne? Oder auch die Abhängigkeit machen von Dialogsystemen. Also als ChatGPT irgendwann mal 2 Tage offline gegangen ist, sind die Leute auf die Barrikaden gegangen, weil die gesagt haben, Mensch, jetzt kann ich da ja gar nicht mehr mit chatten. Die waren regelrecht abhängig von ChatGPT. Und bei Replika ist diese Art der Abhängigkeit eben noch viel
größer dann.
Noch größer. Also ich will damit noch sagen, da kann man jetzt stundenlang darüber reden. Dieses Thema der Manipulation inneren Zustände ist, glaube ich, eins der ganz großen Themen, wenn es um Autonomiebeeinflussungen geht. Und ich glaube, auch ein großes Thema des Stoa.
Absolut, weil also das ist ja das Faszinierende, dass sie schon vor über 2000 Jahren ein sehr gutes Gespür auch davon hatten, dass es im Endeffekt, ich sage jetzt mal ganz pointiert, auch darum geht, sowas wie eine Art Selbstmanipulation durchzuführen, nämlich in der Hinsicht, dass ich je nachdem, wie weit ich auf dem Weg der Stoa innerlich bin, meinen Kontext so gestalte, dass ich damit umgehen kann. Also ne, der Epiktet sagt das so schön, wenn du am Anfang stehst, ne, dann umgib dich halt nicht mit den Dingen, die dich total in Versuchung führen. Ja, und umso weiter du bist, in Anführungsstrichen, umso bewusster du im Umgang mit den Dingen bist, umso mehr kannst du dich auch in die volle, pralle Situation des Alltags begeben. Ne? Und da steckt ja dieser Gedanke drin, dass man halt weiß, also du hast es vorhin mal mit Willensschwäche und so weiter übersetzt, ne? Aber dass die Mechanismen in einem, in Anführungsstrichen, irgendwo tatsächlich halt auch über eine Habituierung, also eine Gewohnheitsbildung, wie sowas wie ein inneres Immunsystem gegen die Dinge aufbaut, die halt vielleicht nicht so gut sind
für einen. Mhm. Ich glaube, was ja auch bei der Manipulation eine große Rolle spielt, ist der Umweg, die Reflexion auszuschalten.
Ja.
Ja, also viele setzen eben mit Autonomie auch die Reflexion voraus. Mhm. Und das genau das Gegenstück von innerer Unfreiheit eben ist, etwas reflektiert zu haben.
Ja.
Und viele solcher Systeme, die nudgen oder die in anderer Weise manipulieren oder die dann zwingen oder ähnliches, setzen darauf, dass wir eben nicht nachdenken, sondern gerade Biases angesprochen werden, gerade bestimmte Emotionalitäten von uns angesprochen werden, die das verhindern. Denn dann würde man vielleicht darauf kommen, dass das vielleicht nicht authentisch ist, was man macht oder dass man das gar nicht will oder dass das vielleicht nicht stoisch ist, jetzt so wie du es erklärt hast oder ähnliches, ne? Und das ist, glaube ich, die Gefahr, insbesondere bei diesem neuen KI-System. Also Manipulation gibt es ja immer. Also jeder Einfluss, also es gibt manche Leute, die sagen, jeder Einfluss, wenn ich mit jemandem rede, will ich ja auch was erreichen, ist eine Form von Manipulation. So weit würde ich nicht gehen. Aber jedenfalls ist es so, dass ein Einfluss immer besteht und dass auch Manipulation in anderer Hinsicht besteht. Aber dass KI-Systeme eben besonders gut sind, dadurch, dass sie selbstlernende Systeme sind, aufgrund dessen, dass sie besonders individualisiert agieren können und deshalb für uns eine besondere Gefahr sind, was in diesen Aspekt der Autonomie angeht.
Also ich habe auch so das Gefühl, dass, so wie ich KI jetzt bisher erlebt habe, sie nicht wirklich wachstumsorientiert ist, sondern ich habe mal die interessante Beobachtung gemacht, dass die Komplexität deines Prompts die Komplexität der Antwort antreibt, so ein bisschen. Ja, also umso komplexer und offener du fragst, umso komplexer und offener wird die Antwort dann auch. Man könnte jetzt aber auch sagen, wenn das wachstumsorientiert ist, dass jemand, wenn du einen ganz einfachen Prompt reingibst, dass du halt dann auch durchaus eine komplexere Antwort bekommst, die dich auch anders fordert, ja, die dann auch darauf hinweist, dass da mehr zu sehen ist als nur das, was du jetzt in dem Prompt abgebildet hast. Und das wäre aber natürlich so wieder der Punkt, dann hätte man sowas wie eine pädagogische Ausrichtung in einer KI, die dich jetzt nicht in eine Richtung bringen will, die aber zumindest diesen Entwicklungsgedanken anschiebt, ne, und sagt, hey, ja. Da gibt's mehr, da sind wir wieder bei der Optionalität, ne? Und versucht, dich auf diese Art und Weise in ein anderes Nachdenken zu bringen. Und das erscheint mir momentan eben nicht der Fall zu sein. Ne? Und
ja, das spielt, glaube ich, wieder mit dem zusammen, was ich eben unter Konsum und so weiter bei der Diskussion der Authentizität gefasst habe. Nämlich, dass es eine bestimmte Ausrichtung von KI gibt. Also was wäre denn wohl los, wenn ChatGPT auf einmal nach einem Prompt sagen würde, sag mal, Alex, Markus, überleg nur mal richtig, ob das der richtige Prompt war. Das müsst ihr jetzt aber ein bisschen genauer machen, ja, weil das bringt euch ja auch weiter, wenn ihr jetzt das macht. Da würden nicht mehr viele ChatGPT verwenden, würde ich mal so behaupten, oder jedenfalls weniger. Oder man wäre ein bisschen sauer vielleicht auch, ja, weil man so pädagogisiert wird. Was man in jedem Fall haben möchte, ist möglichst schnelle Konsumergebnisse. Also die Zwecke, die man eben hat, schnell möglichst produktiv, effektiv irgendwie zu erreichen. Da geht es jetzt nicht um persönliches Wachstum oder Ähnliches. Und das meinte ich eben mit der Privilegierung bestimmter Lebensformen. Und das sieht man dann jetzt an diesem Prompt-Beispiel, was du gebracht hast, glaube ich, besonders gut.
Absolut. Ich fände es zum Beispiel ganz interessant, wenn jetzt so eine KI sagen würde, okay, interessanter Prompt, ich könnte dir jetzt eine einfache Antwort geben, ich kann es aber auch nochmal einen Tick anders sehen. Was möchtest du? Ja, so. Also dass man da so ein bisschen so auch merkt, so, okay, was sieht denn die KI jetzt da, was ich jetzt vielleicht nicht gesehen habe? Das kann ja auch ein bisschen spielerischen Charakter haben, ne? Oder das sind die Prinzipien des sokratischen Gesprächs, ne? Ich meine, das will natürlich auch nicht jeder haben, aber wenn so eine KI wirklich dann auch mal so im Prinzip mit dir umgehen würde, interessant, wenn du das so und so sagst, dann heißt das auch, du würdest das und das so sehen. Und
ja, ja.
Ne? Also diese Form von da mal tatsächlich auch gechallenged werden, das wäre für mich eben sowas eine Wachstumsorientierung. Und ich finde tatsächlich, Wachstum im Sinne von innerem Wachstum ist ein Wert an sich, weil er eben tatsächlich uns zu anderen Dingen befähigt, auch zu einem anderen Umgang mit Welt befähigt. Und das würde ich aus der Stoa mitnehmen. Die sind ja auch der Meinung gewesen, dass dieses innere Wachstum, diese innere Entwicklung auch eine moralische Entwicklung ist. Das ist also nicht nur eine reine kognitive Entwicklung, sondern die Moral, also im Sinne der Tugendhaftigkeit, die manifestiert sich eben durch dieses innere Wachstum. Von daher, dieser Gleichklang von innerer Entwicklung und moralischer Entwicklung ist aus meiner Sicht auch eine echte Stärke, weil es eben heutzutage häufig so auseinanderfällt. Ne? Wir machen irgendwie Persönlichkeitsentwicklung und moralische Entwicklung ist nochmal eine ganz andere Baustelle. So, und ich glaube, dass das nicht unbedingt so hilfreich ist und dass das zu sehr komischen Entwicklungen führen kann.
Ja, ich höre daraus, wir brauchen einen ChatGPT für Stoiker.
Ja, die den stoischen Weisen simuliert.
Ja, vielleicht als Gesprächspartner, genau.
Ja, wenn du das jetzt mal so alles zusammenfasst, was wäre denn für dich jetzt so etwas, was du zu unserem Oberthema Autonomie und KI und Stoa mitnehmen würdest? Was also wäre das? Was
ich sehr wichtig finde, mit Blick auf das Konzept von Autonomie, habe ich ja verschiedene Kriterien da genannt, einer bestimmten Tradition folgend, aber auch immer betonend, dass es anschlussfähig ist für andere Traditionen, weil es halt einfach prozessuale, formale Kriterien sind. Mhm. Und da habe ich mich eigentlich bestätigt gefühlt. Also viele Dinge, die du gesagt hast über die Stoa, die führen und konkretisieren die verschiedenen Aspekte in bestimmten Richtungen weiter. Man kann sicherlich auch Authentizität anders verstehen als die Stoiker oder Freiheit anders verstehen oder Optionalität.
Absolut.
Aber ich glaube, das Gespräch war insofern einfach sehr, sehr hilfreich, dass man gesehen hat, wie man das Ganze aus einer bestimmten Richtung, nämlich der Stoa, dann noch konkretisieren kann. Und zugleich fand ich dann einfach den Brückenschlag hin zur KI als Technologie sehr hilfreich, um dann zu sehen, was man einmal mit diesem formalen Kriterium machen kann, wie ich es vorgestellt habe, aber was dann auch die Stoiker dann daraus machen würden, nicht? Also wie die das beurteilen. Also das nehme ich sozusagen in meine Kiste, wenn ich die packe, was ich heute gelernt habe, nehme ich die Dinge auch über die Stoiker mit, was die heute über KI denken würden und wie die das beurteilen würden, mit Blick auf Autonomie jedenfalls.
Ja. Ja, nee, sehr schön. Mir fällt jetzt gerade, wo du das noch sagst, so vielleicht noch ein letzter Hinweis. Bei Seneca gab es, glaube ich, an den Briefen an Lucilius, ich glaube, das ist irgendwie am Anfang, zweiter, dritter Brief oder sowas, da spricht er über den Gebrauch von Büchern. Und auch Bücher, könnte man sagen, sind ja eine Technologie. Und er rät davon ab, sich mit einer zu großen Anzahl von Büchern gleichzeitig zu beschäftigen, und auch zu viele Autoren sind nicht gut, sondern er sagt, wenig und in die Tiefe gehen. Das ist das, was einem tatsächlich auch weiterbringen kann. Und das ist vielleicht auch angesichts dieser explodierenden Optionalität auch wiederum wichtig, dass man autonom eben dann auch entscheiden kann. Ich fokussiere mich jetzt auch erstmal wie in die Tiefe, um auf diese Art und Weise vielleicht auch tatsächlich mal etwas lernen zu können, was ich dann, wenn ich in die Breite gehe, als Vergleich auch immer wieder nutzen kann. Ne? Und
Ja, ich hoffe auch, dass wir das ein bisschen geschafft haben, den Überblick zu schaffen. Ich glaube, eine der Rollen, die Philosophen so haben, ist, Überblick zu schaffen und Zusammenhänge zu erklären. Und das erklärt vielleicht jetzt auch am Ende der Folge, dass viele vielleicht jetzt gar nicht wissen, was vertritt der Markus oder der Alex jetzt eigentlich ganz genau. Jedenfalls war das heute nicht, in meinem Fall jedenfalls nicht die Aufgabe, sondern Nein. Ich habe mich eher als jemanden gesehen, der so ein bisschen Überblick versucht zu schaffen. Und wenn man daran interessiert ist, ein bisschen hat man das eben, glaube ich, bei der Manipulation rausgehört, was meine eigene Position ist, dann kann man das ja nachlesen. Das kannst du ja gerne auch die Dinge einmal verlinken, aber jedenfalls heute ging es um den Überblick und über den Weitwinkel, um sich zu orientieren.
Und auch Begriffe zu schärfen, was ja Philosophen immer sehr, sehr gerne tun. Und das hast du ja auf wunderbare Art und Weise gemacht. Und da auch vielen Dank nochmal dafür, dass du dir auch die Zeit genommen hast, dich jetzt hier nochmal so intensiv mit diesem Thema auch im Verhältnis zu Stoa auseinanderzusetzen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du jetzt auch mal hier in unserem Podcast warst, nachdem wir ja auch mehrfach bei dir damals im Podcast da Gäste sein durften, was für uns auf jeden Fall auch eine sehr schöne Erfahrung war immer.
Ja, schön, dass ich da sein durfte. Und ich habe ja eben schon mit der Metapher, ich packe meinen Koffer, angedeutet, dass ich sozusagen nicht nur gegeben habe, sondern auch was bekommen habe. Und dafür auch vielen Dank.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir für heute an dem Punkt angekommen, wo ich dann sage, bis bald, sofern das Schicksal es zulassen wird. Macht's gut.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zucker.